dann würde ich jetzt gerne wieder grundsätzlich werden und weitermachen in der Predigtreihe zu den baptistischen Prinzipien oder Grundsätzen. Liebe Gemeinde, oder sollte ich sagen, liebe Gläubige, gemäß des zweiten baptistischen Prinzips wäre das das Gleiche. Und darum soll es heute gehen, um die Gemeinde der Gläubigen. Nach unserer Überzeugung besteht die Gemeinde eben nicht aus allen Menschen, die zufällig am selben Ort wohnen. Das trifft auf die bürgerliche Gemeinde zu, also Übach-Palenberg. Wer hier irgendwo in der Gemarkung wohnt, der gehört zur Gemeinde Übach-Palenberg. Aber die Gemeinde von Jesus, die christliche Gemeinde, die besteht aus denen, die von Jesus überzeugt sind, die Jesus vertrauen und ihr Leben nach ihm ausrichten. Weil sie das wollen und bekennen, lassen sie sich taufen. Und weil die Gemeinde sich nicht biologisch vermehrt, muss evangelisiert werden. Die Gemeinde muss für den Glauben werben und Menschen auf Jesus hinweisen, damit sie auch lernen, Jesus zu vertrauen, sich taufen lassen und zur Gemeinde von Jesus gehören. Und manchmal muss die Gemeinde sich auch von Leuten trennen, wenn die gemeinsamen Überzeugungen nicht mehr da sind oder nicht mehr gelebt werden. Auch das gehört notwendig zu diesem Gemeindemodell. Ein Gemeindemodell, das nach unserer Überzeugung aber mehr ist als nur ein Modell, sondern eben die Form von Gemeinde, die dem Neuen Testament entspricht. Ich lese mal eine Definition aus einem schlauen Buch. Da heißt es, die Gemeinde setzt sich aus solchen zusammen, die ihren Glauben in Wort und Wandel bekennen und sich auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen lassen. Evangelisation, Heimat- und Neulandmission sowie Gemeindezucht bilden daher für die Gewinnung neuer Glieder und die innere Integrität notwendige Bestandteile des gemeindlichen Lebens. So formuliert das Erich Geldbach in seinem sehr lesenswerten Buch über Freikirche. Und vielleicht denkt ihr jetzt alle, ja, schön, und ist doch selbstverständlich. Selbstverständlich besteht die Gemeinde aus Gläubigen, was denn sonst? Aber wir wissen, dass die Geschichte der Christenheit ja doch ein bisschen anders verlaufen ist. Irgendwo auf dem Weg ist ja doch etwas anders geworden, um nicht zu sagen, ist etwas schiefgegangen. Und das Verhängnis nimmt seinen Lauf mit der zunehmenden gesellschaftlichen Anerkennung der Christen. Und dann schließlich mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion im Römischen Reich. Das war so im 4. Jahrhundert. Und das ist schon eine interessante Entwicklung in dieser relativ kurzen Zeit. Ihr alle wisst und habt vielleicht auch schon gelesen oder Filme gesehen von der Christenverfolgung. Nicht Nero ließ die Christen vor die Löwen schmeißen und so weiter. Also erst war es verboten, Christ zu sein. Aber dann irgendwann wurde es erlaubt, Christ zu sein. Und das hätte uns ja genügt. Also mehr hat die Gemeinde ja eigentlich nie gewollt. Aber dann setzt ja der Staat noch einen drauf. Und dann plötzlich muss jeder Christ sein. Da kommt genau dieses Denken, jeder, der im Römischen Reich wohnt, muss ein Christ sein. Wenn er das nicht will, gibt es ein Problem. Die Machthaber fanden es auf einmal halt nützlich, wenn alle Christen wären. Dann wurden alle zu Christen erklärt, ob sie das wollten oder nicht. Und dann wurden nicht mehr die Christen verfolgt, sondern die anderen. Und das war für die Gemeinde ein Verhängnis. Jedenfalls nach freikirchlicher Überzeugung. Aber ich glaube, das hat sich inzwischen auch bei den anderen durchgesetzt. Dass es keine gute Idee war, dass ja im Grunde die Welt die Kirche erobert hat. Anstatt umgekehrt. Und viele Gläubige haben damals die Konsequenz gezogen und haben sich zurückgezogen. Sind in die Wüste gegangen. Das christliche Mönchstum entsteht. Was ja eigentlich so erstmal auch nicht angesetzt ist unbedingt. Aber dann entsteht das, und wenn man sie fragt, warum, dann sagen sie genau so, sie sagen, wenn die Welt in die Kirche kommt, dann muss die Kirche in die Wüste. Es passt so nicht gut zusammen. Jedenfalls nicht nach Überzeugung derer, die mit Ernst glauben. Und das dauerte aber so bis zum 16. Jahrhundert. Wir feiern ja demnächst, oder haben 500 Jahre Reformation gefeiert, demnächst feiern wir 500 Jahre täuferische Gemeinden. Bis zum 16. Jahrhundert hat das gedauert, dass dann plötzlich wieder Leute aufstanden und sagen, das ist nicht gut. Und zwar ist es nicht gut für die Kirche und es ist nicht gut für die Welt. Einfach zu sagen, alle, die hier wohnen, sind Christen. Jeder, der zur Kirche nominell gehört, ist auch ein gläubiger Christ. Und dass es eine Zwangsmitgliedschaft gibt, dass man gezwungen wird, in der Kirche zu sein, ob man will oder nicht, ist nicht gut. Haben die Täufer gesagt in der Reformationszeit, später 80 Jahre ungefähr, die Baptisten und in ihrem Gefolge eigentlich viele Freikirchen. Das ist ja der Sinn von Freikirche, dass wir fein unterscheiden. Aber Zustimmung fanden die Täufer und die Baptisten dafür damals wenig. Heute klingt das ziemlich gut und modern, damals nicht so. Und auch evangelische, reformierte Geschwister fanden das nicht so gut. Einmal aus politischen Gründen, weil dann doch ja die Reformation sich in den Schutz der Fürsten geflüchtet hat. Martin Luther besonders, aber auch die Reformierten. Privilegien, die man dadurch bekommt als Gemeinde, sind ja auch angenehm, gar keine Frage. Aber es gab auch theologische Gründe, dass man unseren Vorfahren gesagt hat, dass man das nicht gut findet, vor allen Dingen von lutherischer Seite. Die lutherischen Reformatoren und viele Theologen bis heute haben Angst, dass wir das allein aus Gnaden verwässern oder verdunkeln. Sie befürchten, dass wir eine katholische Werkgerechtigkeit, die in der Reformation ja gerade überwunden war, durch die Hintertür wieder einführen und es schlimmer machen als die Katholiken. So kann man lesen damals, ne, was unseren Vorfahren von den Reformierten gesagt wurde. Ihr macht es ja schlimmer als die Katholiken. Ihr verdunkelt die Gnade ja wieder. Wie kommt das? Wir sprechen von der Gemeinde der Gläubigen. Wir sprechen von der Gemeinde der Gläubigen. Was die anderen aber hören, ist Gemeinde der Heiligen. Das wäre aber auch ein gut biblischer Begriff, ne? Nebenbei bemerkt, das wäre auch ein gut biblischer Begriff, von der Gemeinde der Heiligen zu sprechen. Man muss ihn aber dann auch biblisch verstehen. Der Begriff wird aber dann nicht biblisch verstanden, sondern so landläufig. Da merkt man wieder, dass die Bibel eine Fremdsprache spricht, auch wenn wir sie auf Deutsch lesen. Jedenfalls wird Gemeinde der Heiligen dann so verstanden, als meinten wir eine Gemeinde der Perfekten. Eine Gemeinde der Vollkommenen. Als wären wir in der Lage, das zu machen, als wäre das unser Ziel. Und als würden wir sozusagen das, worauf wir ja erst im Himmelreich hoffen dürfen, das sozusagen schon hier auf der Erde verwirklichen, wenn nicht gar zwingen. Und das ist natürlich ein Missverständnis. Aber ich gebe zu, dass diesem Missverständnis natürlich auch manche unserer Vorfahren erlegen sind. Hat es gegeben und gibt es vielleicht auch bis heute. Dieses Verständnis von der Gemeinde der Heiligen als der Gemeinde der Vollkommenen. Es ist aber ein Missverständnis, dass man die Gemeinde der Gläubigen oder der Überzeugten so meint, als wenn wir die Schar der Vollkommenen wären. Oder doch wenigstens der moralisch Besseren. Ja. Unsere Erkenntnis ist die allein wahre. Wir machen alles richtig. Bei uns gibt es keine Fehler. Sünde kennen wir gar nicht. Schlimmes Missverständnis wäre das. Aber natürlich, wir sind in der Gefahr, uns selbst für gerecht zu halten. Auch wenn wir das geklärt haben und sagen, Gemeinde der Gläubigen ist nicht Gemeinde der Vollkommenen, sondern der Überzeugten, die sehr wohl noch auf dem Weg sind und auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Aber natürlich sind wir auch immer in der Gefahr, uns selbst für gerecht zu halten, anstatt in allem auf die Gnade Gottes zu hoffen. Aber das sagen wir doch auch, dass Selbstgerechtigkeit die Sünde pur ist. Das ist ja das Schlimmste, was geschehen kann. Dann machen wir das, alles, was Gott uns geschenkt hat, ja wirklich zunichte. Wenn das so wäre, dann wäre es ja, hätten die anderen recht. Das wäre wirklich das Schlimmste. Dagegen sind moralische Verfehlungen, die wir so gern Sünde nennen und so wichtig nehmen, eher ungefährlich. Dass wir nicht alles richtig machen, das ist doch nicht schlimm. Dafür gibt es Vergebung. Sünde ist gar nicht schlimm. Also moralische Sünden. Weil, da kann man ja was dran tun. Da können wir ja was dran tun. Erkennen, bekennen, hassen und lassen, haben alte Baptisten gesagt. Und dann können uns die moralischen Sünden ja gar nichts anhaben. Aber Selbstgerechtigkeit verblendet einen ja. Das ist das Problem. Dann hat man es ja gar nicht nötig, um Vergebung zu bitten. Aber ansonsten müssen wir uns da ja gar nicht fürchten. Deswegen müssen wir auch nicht die Gemeinde der Vollkommenen zwingen, was ja auch gar nicht geht. Für unsere Sünden ist Jesus gestorben. Und dass wir vom Fluch des Gesetzes befreit werden, dafür ist Jesus gestorben. Aber das geht natürlich nur, wenn wir ihn und ihn allein unsere Gerechtigkeit sein lassen. Die wirklich tödliche Gefahr für uns als Gemeinde, als Glaubende, sind nicht unsere Schwächen. Zu denen können wir ganz entspannt stehen. Die wirklich tödliche Gefahr sind unsere vermeintlichen Stärken, die uns dann zur Selbstgerechtigkeit und ins Verderben führen. Also das, denke ich, ist doch gut evangelisch. Da müsste doch jeder zustimmen, auch die Lutherischen. Und wir sind ja auch evangelisch. Heißen ja nicht nur so, wir sind es auch, aber eben freikirchlich und nicht staatskirchlich. Gemeinde der Gläubigen heißt deshalb nicht Gemeinde der Heiligen in diesem landläufigen Sinn, so der komischen Heiligen oder so. Und Gemeinde der Gläubigen heißt überhaupt nicht Gemeinde der Selbstgerechten. Was es wirklich bedeutet und was wir versuchen zu leben, das hat interessanterweise dann gerade wieder Martin Luther ziemlich gut in Worte gefasst. Denn er hat sich ja schon auch danach gesehnt, dass die Reformation, dass das Evangelium nicht etwas ist, was einfach nur so über die Köpfe der Menschen hinwegrauscht, sondern dass das Evangelium etwas bewirkt im Leben der Menschen, dass das Evangelium oder die Gnade nicht nur ein Alibi ist für Egoismus. Dass also aus dem Wissen, dass wir begnadigte Sünder sind und unsere Schwächen nicht mehr schlimm sind, soll ja nicht folgen, dass wir uns darin ausbreiten. Sondern wir sollen ja schon anders leben. Das Evangelium soll ja nicht Deckmantel für die Sünde sein. Und das hat ja Luther auch so formuliert in seinen jungen Jahren und durchaus auch erkannt, dass man das Evangelium niemandem überstülpen kann. Einmal hat er geschrieben in seinen frühen Schriften, dass er gerne eine Gemeinde von Überzeugten sammeln möchte. Ach, guck. Ja, hat er tatsächlich geschrieben. Gerne würde er eine Gemeinde von Überzeugten sammeln, wenn er nur die Leute dazu hätte. So hat er es gesagt, ne? Wenn er nur die Leute dazu hätte. Und bekannt geworden, und das habt ihr ja vielleicht auch schon mal gehört, ist das Wort in dem Zusammenhang, dass er sagt, er sucht nach denen, die mit Ernst Christen sein wollen. Und mit denen würde er gerne Gemeinde auf eine dritte Weise, auch so ein Begriff aus dieser Schrift, Gemeinde in einer dritten Weise leben. Also nicht in katholischem Zwang, so wie er das damals empfunden hat, und nicht in evangelisch-landeskirchlicher Beliebigkeit, wie sich das dann so entwickelt hat, sondern eben in Überzeugung und in Hingabe an Jesus Christus im ganzen Leben. Er hat ja auch die Bibel gelesen, der Martin Luther, und da ist ja kein Wunder, dass er auf solche Ideen kommt. Andere haben das auch. Und das ist gar nicht weit. Wenn man die Bibel liest, sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Einer unserer Vorfahren hat es in einen Satz gepackt, niemand kann Christus erkennen, wenn er ihm nicht im Leben nachfolgt. Wenn das Christsein etwas ist, was nur in einem Kopf stattfindet, dann ist es gar nichts. Es muss in einem Leben etwas bedeuten. Und genau darum geht's. Gemeinde von Jesus kann gemäß dem Neuen Testament, und das ist ja für Baptisten in diesen Fragen allein maßgeblich, ich erinnere ans erste Prinzip, Gemeinde von Jesus kann dann eben nicht sich an Tradition klammern oder irgendwelche Sachzwänge wichtig nehmen. Und wenn die Tradition auch 1000 Jahre alt ist. Gemeinde kann gemäß dem Neuen Testament nur die Gemeinschaft derer sein, die mit Ernst Christen sein wollen, die Jesus nachfolgen wollen mit ihrem ganzen Leben. Und dann schauen wir mal nach im Neuen Testament, ob das stimmt, was wir sagen. Und ich denke schon, ich verstehe zum Beispiel Paulus so, wenn er Römer 12, 1 bis 2 das Folgende schreibt. Römer 12, 1 bis 2. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Und passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Und dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Und das ist ja nun gerade keine Werkgerechtigkeit. Und nicht nur, weil das Paulus schreibt, sondern weil ja deutlich gesagt wird, wir kommen ja von der Barmherzigkeit Gottes her. Wir müssen uns da nicht mühsam hinarbeiten, sondern wir kommen von daher, das ist uns geschenkt, wie Paulus schreibt. Und das ist doch etwas völlig anderes. Weil wir Gott lieben, achten wir darauf, dass er in unserem Leben Raum gewinnt. Weil das so ist. Aber die Gefahr der Selbstgerechtigkeit, die kennt auch Paulus. Und deshalb sagt er der Gemeinde von Jesus in der Stadt Philippi das Folgende. Philipper 3, Abvers 13. Ich bilde mir nicht ein. Und anscheinend gab es welche, die sich was eingebildet haben. Ne? Sonst würde er ja nicht so schreiben. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. So wollen wir denken, wenn wir uns zu den Vollkommenen zählen. Ne? Manche hielten sich auch schon damals für die Vollkommenen. Aber Paulus sagt, so wollen wir denken, wenn wir uns zu den Vollkommenen zählen. Und wenn ihr in irgendeiner Einzelheit anderer Meinung seid, wird euch Gott das auch noch offenbaren. Also die Gefahr ist immer da, deswegen müssen wir uns immer wieder mal zurechtweisen lassen und uns sagen lassen, wir gehen nicht mit selbstgemachter Gerechtigkeit auf Gott zu, um ihm etwas vorzuhalten. Schau mal, lieber Gott, was ich für ein toller Kerl bin, ne? Du kannst gar nicht anders als mich mögen. Nein, das hat Gott mir schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Leben so erlebt habt. Ich hoffe, es gehört ja so ein Stück weit zur Bekehrung. Das war doch, meine ich, das Wunderbare, als euch das irgendwann klar wurde, dass Gott euch geschaffen hat, dass ihr vor Gott richtig seid, so wie ihr seid. Und dass der Glaube an Jesus Christus euch frei macht von allem möglichen Kram, der euch belastet hat. Dass ihr euch nicht mehr fürchten müsst. Vor Menschen nicht und vor Gott nicht. Dass ihr eine wunderbare Zukunft habt, egal wie die aussieht, weil Jesus mit euch auf dem Weg ist. Davon kommen wir ja her. Von der Barmherzigkeit Gottes. Aber dann will Gott eben auch etwas aus uns machen und dann füllt er uns die Hände, damit wir was machen aus unserem Leben. Wir gehen eben nicht nur einen Schritt, sondern zwei. Und wir lassen die Barmherzigkeit Gottes etwas zustande bringen in unserem Leben. Ganz kirchlich sagt es Petrus, so auf die Gemeinde bezogen, 1. Petrus 2, Abvers 9. seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk. Aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Also ihr Heiden, ne? Die Juden waren das schon ein bisschen länger. Ihr spricht ja zu Heidenchristen. Ihr Christen aus den Völkern, ihr seid das jetzt. Früher galt euch nicht Gottes Erbarmen, ja. Aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren. Und alles ist anders. Und in den Worten von Jesus selbst, so wie es sein erster Schüler Johannes aufgeschrieben hat, klingt das so. Johannes 14, 21 sagt Jesus: Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Und 13,35 im Blick wieder auf die Gemeinde: An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger, dass ihr meine Schüler seid, dass ihr euch von mir etwas sagen lasst, wie ihr in eurem Leben handeln sollt, um es mal nochmal in meinen Worten zu sein. Jo. Und dann mag das schon sein, dass es von dieser Sorte Leute wenige gibt. Also Jünger Jesu, Menschen, die von Jesus lernen, in seiner Liebe zu leben, mag schon sein, dass es davon nur wenige gibt. Und vielleicht muss das auch so sein bis ans Ende der Zeit. Ich habe schon den Wunsch und die Hoffnung, dass noch viele Menschen zum Glauben finden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht müde werden dürfen, das Evangelium zu verkündigen und zur Gemeinde zu rufen. Ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass die, die mit Ernst Christen sein wollen, jemals die Mehrheit in dieser Welt sein werden. Das, denke ich, wird es in der kommenden neuen Welt Gottes so sein, aber hier und heute eher nicht. Hier und heute ist uns, die wir ja nicht größer sein können als unser Herr Jesus, das Kreuz verheißen. Bedeutet für uns, ja, wir werden wohl wenige sein. Wir werden oft nicht verstanden werden, wenn wir uns noch so viel Mühe geben, den anderen zu sagen, was uns so wichtig ist, wer Jesus ist. Wir werden oft nicht verstanden werden. Wir werden belächelt werden mit dem, was wir tun. Warum machst du denn sowas? Ja, weil ich Christ bin. Ja, die Leute werden es nicht verstehen. Sie werden uns verspotten. Der hat ja wohl einen an der Klatsche. Liebe Geschwister, das müssen wir aushalten. Das müssen wir aushalten in Liebe, wenn wir Jesus gemäß leben wollen. Wer Jesus nicht kennt, der weiß eben nicht, warum wir so sind, wie wir sind. Aber ist das schlimm? Ich denke nicht wirklich. Und es darf auch keine Ausrede sein, Gemeinde nun erst gar nicht zu wagen. Also am besten bleibt jeder für sich und fällt nicht auf. Ne? Wie soll das gehen? Nein, wir müssen Gemeinde bilden. Wir müssen zusammenkommen. Wir müssen nach außen sichtbar sein. Das hat Jesus so gewollt. Jesus hat Gemeinde gewollt. Die Frage ist, wie er sie gewollt hat. Die Antwort gibt das Neue Testament. Matthäus 23, Vers 8 zum Beispiel. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder und Schwestern. Und deswegen haben Baptisten keine Hierarchie, keinen kirchlichen Überbau, kein Hochwürden oder irgendwas in der Art, sondern wir sind Brüder und Schwestern. Das ist das Beste, was ein Mensch werden kann. Ja, und wie gesagt, dass es wenige sind, ist nun wirklich das geringste Problem. Jesus sagt, Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Zahlen sind für Gott kein Problem. Deswegen müssen wir nicht sagen, wir bringen nichts zustande. Wir machen den Laden zu, ne? Sind ja nicht erfolgreich. So diese Weltdenke, die so in den, die ja auch so schnell in unseren Köpfen ist, lohnt sich das eigentlich alles? Fürchte dich nicht, sagt Jesus, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es gibt überhaupt kein Unternehmen in dieser Welt, das mehr Zukunft hat als die Gemeinde, um nicht zu sagen, es ist das einzige Unternehmen, das Zukunft hat. Und der, der zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt, sagt zu seiner Gemeinde, Offenbarung 3, Vers 8, ich kenne deine Werke. Gott sieht, was wir alles machen, was uns gelingt, was uns nicht so gelingt. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft, ja, aber du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Darum geht's. Und das meinen wir, wenn wir sagen, die Gemeinde besteht aus Gläubigen, die darauf vertrauen, sich auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen lassen, die für Jesus werben, die ihr Leben an Jesus ausrichten. Wir wollen das Evangelium bewahren und den Namen Jesu nicht verleugnen. Und dazu helfe uns Gott. Amen.